Und wir gehen in die Woche in den Rückblick. Bereits am vergangenen Montag gegen 15 Uhr ist auf dem Rundholzplatz des Sägewerks Ante in Sompla ein Großfeuer ausgebrochen. Aus bis jetzt ungeklärten Gründen geriet zunächst ein Häcksler in Brand, woraufhin die Flammen auf die Holzstapel übergriffen. Böige Winde fachten das Feuer immer weiter an und erschwerten dann die Löscharbeiten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1 Million Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Über 105 Feuerwehrleute aus 6 Gemeinden und Städten rücken zur Brandbekämpfung an. Darunter Kräfte aus Allendorf, Frankenberg, Battenberg, Hallenberg, Korbach und Stadt Allendorf. Die Warnstufe wurde auf Großbrand F3 erhöht. Gegen 18 Uhr brannte die gesamte Rundholzförderstrecke noch auf einer Länge von 80 bis 100 Metern. Zur Wasserversorgung unterstützte ein Lohnunternehmer mit 4 Tankwagen a 30 Kubikmetern. Eine Drohne der Feuerwehr Heine überwachte die Löscharbeiten aus der Luft und dokumentierte die Brandausbreitung. Wir bleiben dran und berichten, wenn wir weiß, neueres wissen. In Bad Arolsen hat eine von bundesweit 60 Veranstaltungen zum Veteranentag stattgefunden. Organisiert wurde sie von der Kameradschaft ehemaliger Reservisten und Hinterbliebenen Bad Arolsen-Wolfhagen-Hochsauerland, dem Verein der Walker Veteranen und der evangelischen Kirchengemeinde. Etwa 50 Bürger und Soldaten diskutierten im Bernhard-von-Haller-Haus über aktuelle Sicherheitsfragen, die Zukunft der Bundeswehr und die Wehrpflicht. Auf dem Podium saßen unter anderem CDU-Bundestagsabgeordneter Jan Wilhelm Pohlmann, Oberst Andreas Schmandt und Oberstabsfeldwebel AD Lothar Becker. Die Veteranen beklagen fehlende gesellschaftliche Anerkennung für ihren Dienst. Lothar Becker erinnerte an Zeiten, als Soldaten in Uniform beschimpft wurden und öffentliche Vereidigungen als Risiko galten. Andreas Schmandt betonte, dass Veteranen keine Heroisierung wollen, sondern Respekt für ihren Einsatz. Die Diskussion konzentrierte sich auf eine mögliche allgemeine Dienstpflicht, die auch soziale Bereiche umfassen könnte. Schmandt forderte die Kommunen auf, künftig selbst Veteranentage auszurichten, statt dass die Soldaten selbst um Anerkennung bitten müssen. Das Walmebad in Mengenhausen, das wird 100. Bereits 1920 gruben Turner ein großes Loch an der heutigen Stelle des Bades aus, kleideten es mit Rasen aus und leiteten das Mühlenwasser um. Fertig war das erste Schwimmmöglichkeit im Ort. Jahre später baute die Stadt eine richtige Badeanstalt mit Betonwänden, Mehrkammer, Filterbecken und sogar Sprungbrettern aus Fichtenstämmen. In den 1950er Jahren folgte eine großzügige Renovierung mit gefliesten Umkleideräumen und Toilettenanlage. Als das Bad 2004 vor der Schließung stand, rettete der neu gegründete Förderverein Walmebad das Freibad. Seitdem modernisieren ehrenamtliche Mitglieder das Bad kontinuierlich. Zuletzt wurde das Nichtschwimmerbecken in 2 Jahren erneuert und ein neues Babybecken gebaut. Das Jubiläum wurde am Samstag ab 13 Uhr mit dem Unterhaltungsprogramm gefeiert. Ab 20 Uhr spielten da beispielsweise Mike Gerhold and Friends. Und am Sonntag bot die evangelische Gemeinde ab 11 Uhr Taufen im Walmebad an, begleitet von den Happy Singers und von mehreren Pfarrern. Bei der Jahreshauptversammlung des Volksbildungsrings Bad Arolsen wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt. Vorsitzender Wilfried Schuppe plant für die kommende Saison wegen steigender Honorare und zusätzlicher Technikkosten etwas vorsichtiger. Nur 5 statt 6 Theatergastspiele sind geplant. Den Auftakt macht am 9. November das Berliner Kriminaltheater mit Terror von Ferdinand von Schirach, gefolgt von der Kinderaufführung Die kleine Meerjungfrau am 26. November. Die Saison endet dann im April mit dem Literaturklassiker Die Nashörner. Die Schlosskonzerte beginnen am 13. Juli mit dem Cello-Quartett Two Cities. Die Hochschultage im März waren unterschiedlich besucht, aber durchweg positiv bewertet. Besonders erfolgreich war Dr. Helmut Schaafs Vortrag über Gleichgewicht und Sturzvorbeugung mit 200 Zuhörern. Für die nächsten Hochschultage haben bereits Professor Michael Keuskim von der Uni Marburg und Professor Martin Hein von der Uni Kassel zugesagt. Ein Problem bleibt die alternde Mitgliederstruktur. Bei 181 Mitgliedern gelingt es kaum noch, junge Menschen zu gewinnen. Und viele langjährige Mitglieder müssen altersbedingt ihre Aktivitäten reduzieren, was die Planungssicherheit langfristig gefährdet. Und wir bleiben immer noch in Bad Arolsen, denn da ist eine 90-jährige Seniorin Opfer von einem ganz dreisten Trickdiebstahl geworden, mit dem sogenannten Wasserglastrick. Bereits in der vergangenen Woche, also am Freitag, den 20. Juni gegen 17.50 Uhr, klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür in der Bahnhofstraße und sie bat zunächst um eine Spende für einen Blindenverein und dann um ein Glas Wasser, da sie durstig sei. Während die hilfsbereite Seniorin das Wasser holte, stahl die Täterin eine Schmuckschatulle im Wert von mehreren 100 Euro aus dem Schlafzimmer und flüchtete sofort. Die Polizei sucht nur eine etwa 30-jährige, 1,55 Meter große Frau mit osteuropäischem Akzent, die einen beigebraunen Rock, weiße Steckmütze trug und ein dunkles Klemmbrett bei sich führte. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Trickdieben, die meist ältere Menschen als Opfer auswählen und verschiedene Notlagen vortäuschen. Der wichtigste Schutz laut Polizei ist die verschlossene Wohnungstür. Die Polizei rät, niemals Fremde in die Wohnung lassen, Besucher durch den Türspion prüfen, Sperrbügel nutzen und bei Hilfsbedürftigkeit das gewünschte Rohr die Tür reichen. Bei Zweifeln sollte sofort die Polizei unter 110 gerufen werden. Und Hinweise zu diesem konkreten Fall nimmt die Polizeistation in Bad Arolsen entgegen. Telefon 05691 97990. Das Stadtradeln 2025 in Waldeck-Frankenberg, das hat neue Rekorde aufgestellt. 2639 Menschen radelten insgesamt 635.908 Kilometer in den 3 Wochen der Aktion. So viele Teilnehmer und Kilometer wie noch nie zuvor. Mit 240,9 Kilometern pro Kopf belegt der Landkreis unter den Kommunen zwischen 100.000 und 500.000 Kilometern in Hessen sogar Platz 1. Erstmals beteiligten sich alle 21 Städte und Gemeinden gemeinsam mit dem Landkreis, der seit 2022 beim Stadtradeln mitmacht. Die Zahlen übertreffen deutlich die Vorjahre. 2024 waren es 550.000 Kilometer, 2023 629.000 Kilometer. Das endgültige Ergebnis steht noch aus, da Nachträge bis zum 28. Juni möglich sind. Die Prämierung der Gewinnerteams findet Anfang September im Korbacher Kreishaus statt. Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese zeigte sich begeistert über das starke Zeichen für Nachhaltigkeit und Mobilitätswende. Bei den Kommunen führt Frankenberg mit 114.649 Kilometern vor Bad Wildungen und Edertal. Den höchsten Pro-Kopf-Wert erreichte Edertal mit 13,14 Kilometern. Stärkstes Team wurde die Gesamtschule Edertal mit 21.215 Kilometern. Wir gehen ins Upland. Der Haupt- und Finanzausschuss Willingen empfiehlt dort einstimmig eine Änderung der 25 Jahre alten Friedhofssatzung und der dazugehörigen Gebührensatzung. Die für Grabeinebnung zuständige Firma hat nämlich höhere Kosten für Lohn, Energie und Entsorgung angemeldet und zusätzlich konnten im 10-Jahres-Durchschnitt 8,9% der Grabeinebnungen nicht abgerechnet werden, da die Nutzungsberechtigten verstorben oder verzogen waren. Die allgemeinen Friedhofsgebühren sollen um 10% steigen, plus 2% für nicht abrechenbare Einebnungen. Speziell für Einebnungen ist eine Erhöhung um 20% geplant. Konkret steigt beispielsweise die Gebühr für ein Reihengrab von 600 auf 675 Euro. Eine Grabeinebnung kostet statt 250 künftig 300 Euro. Die Satzungsänderung, die letzte aus dem Jahr 2000, die nutzt die Verwaltung jetzt auch, um gesetzliche Neuerungen einzuarbeiten. So werden Begriffe und Regelungen zur Entwidmung von Friedhöfen aufgenommen und Ordnungswidrigkeiten werden nun konkret definiert. Neu ist auch das Verbot von Grabsteinen aus den schlimmsten Formen von Kinderarbeit. Die überarbeitete Satzung soll die rechtlichen Rahmenbedingungen des Willinger Friedhofs zeitgemäß regeln und die Kostendeckung sicherstellen. Der Korbacher Pfarrer Markus Hessler, der ist nach 29 Jahren in den Ruhestand gegangen. Er wurde am Sonntag um 14 Uhr in der Korbacher Kilianskirche verabschiedet. Sein lauter Ruf fröhliche Weihnachten vom Südportal gehört für viele Korbacher zu Heiligabend wie die Lichter am Baum. Hessler, ursprünglich ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker, kam über eine christliche Jugendgruppe zum Theologiestudium in Marburg und Tübingen. Nach Stationen in Ernsthausen-Wiesenfeld, Wetter und nach 7 Jahren im Kirchspiel Sachsenberg prägte er die Korbacher Kirchengemeinde entscheidend mit. Seine Gottesdienste zeichneten sich durch persönliche Nähe aus, so begrüßte er Besucher namentlich und ging immer spontan auf Reaktionen der Gemeinde ein. Hessler war mehr als Pfarrer. Er gestaltete die Zusammenführung der 4 Korbacher Kirchengemeinden mit, engagierte sich in der Flüchtlingsarbeit und war politisch Stimme der Kirche. Als IT-Experte half er bei Websites, initiierte Aktionen beim Altstadtkulturfest und begeisterte mit seiner Gitarre. Nicht nur mit Kirchenliedern, sondern auch mit Blues und Rock. Trotz gemischter Gefühle beim Abschied betont er, es ist schön, mit mehr Menschen aus dem Kirchenvorstand zusammenzuarbeiten, die ich nun fast 25 Jahre kenne. Sein Credo blieb stets der direkte Kontakt zu den Menschen. Schönen Ruhestand. Info für Kunden der Volksbank Kassel-Göttingen. In Korbach gibt es ja eine Filiale und die wird umgebaut seit vergangener Woche. Da gibt es eine umfassende Sanierung in der Arolser Landstraße. Die 5,5 Millionen Euro teure Modernisierung macht die Bank komplett barrierefrei und energetisch nachhaltig. Künftig wird nämlich auf fossile Energieträger verzichtet. Ein Aufzug gewährleistet dabei die Barrierefreiheit vom Keller bis zum Dach. Dazu kommen rollstuhlgerechtes Kunden-WC und eine Parkplatzneuordnung mit Behindertenstellplatz und E-Auto-Ladestation. Die neue Glasfassade mit erhöhtem Wärmeschutz wird das Straßenbild mitprägen, während der Bankbetrieb künftig auf einer statt zwei Ebenen stattfindet. Zusätzlich entstehen vier hochwertige Mietwohnungen zwischen 80 und 90 Quadratmetern. Während der nun neunmonatigen Bauzeit wird der Bankbetrieb ins erste Obergeschoss verlagert. Für SB-Geschäfte steht ein barrierefreier Container auf dem Parkplatz zur Verfügung. Bankschließfächer bleiben mit Terminvereinbarung zugänglich. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Osse betont das klare Bekenntnis zur Region. Diese Sanierung zeigt, dass die Volksbank nicht nur verlässlicher Finanzpartner ist, sondern auch engagierter Akteur in der gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklung. Die Investition soll fast ausschließlich der heimischen Wirtschaft zugutekommen und die regionale Verankerung der Genossenschaftsbank verdeutlichen. Es gibt Pläne für den Neubau der Grundschule in Gottelsheim und die haben jetzt konkrete Formen angenommen. Landrat Jürgen van der Horst stellte den aktuellen Planungsstand vor. Das 8 Millionen Euro teure Projekt soll im Sommer 2027 bezugsfertig sein, wenn die Gottelsheimer und Eppergrutschenkinder zum Schuljahr 27-28 in die neuen Räume kommen. Das zweistöckige, teilunterkellerte Gebäude entsteht direkt neben der Mittelpunktschule und wird 8 Klassenzimmer für die zweizügige Grundschule beherbergen. Die räumliche Verbindung ermöglicht gemeinsame Nutzung von Angeboten und sichert den Schulstandort Gottelsheim nachhaltig. Dennoch gibt es Kompromisse bei der Ausstattung. Statt separater Differenzierungsräume sind nur Ecken auf den Fluren vorgesehen, was Grundschulleiterin Carina Scharlach bedauert. Auch fehlen ein eigenes Lehrerzimmer und kindgerechte Fachräume. Die Kleinen sollen die vorhandenen Räume der MPS mitnutzen. Problematisch bleibt die Verkehrssituation durch Elterntaxis, die sich durch den gemeinsamen Zugang noch verschärfen könnte. Das energetisch optimierte Gebäude mit Photovoltaikanlage wird wie die MPS über Fernwärme vom nahen Holzhof versorgt. Und wir bleiben bei Baustellen. Es gibt nämlich noch eine am ehemaligen Wolwort-Gelände in Korbach. Und diese Baustelle, die verzögert sich. Statt wie geplant Ende Juli wird der Baukran auf der Aarhuser Landstraße erst Mitte August abgebaut. Die Umleitungen bleiben entsprechend länger bestehen. Diese Information versteckte sich im 43 Seiten Finanzbericht der Stadt und sorgte im Bauausschuss für Unmut bei den Stadtverordneten. Karl-Bernd Klaus von den Freien Wählern kritisierte, dass die Verwaltung diese wichtige Änderung nicht direkt kommuniziert hatte. Bürgermeister Stefan Kiewik erklärte, der Investor habe deutlich gemacht, den ursprünglichen Zeitplan nicht einhalten zu können. Die Verzögerung hat jetzt aber noch weitere Folgen. Der für 2025 geplante Kreisel an der Ecke Strother Straße-Heerstraße verschiebt sich auf das Frühjahr 2026. Die Stadtverordneten zeigten sich frustriert über die Machtlosigkeit gegenüber dem Investor. Bernd Kramer von den Grünen empörte sich, das kann nicht alles zulasten der Korbacher Bevölkerung gehen. Das Weihnachtsgeschäft 2024 haben nämlich bereits unter den Umleitungen gelitten. Die Stadt kann nun lediglich ein Ordnungsgeld von 70 Euro verhängen. Mehr rechtliche Handhabe gibt es anscheinend nicht. Baumzuleiter Stefan Blublack nannte unvorhergesehene Verzögerungen und Unfälle als Grund für die Bauverzögerung. In Bad Wildungen hat Vitos Teilhabe eine neue Wohnstätte für Menschen mit geistigen Behinderungen eröffnet. 18 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter zwischen 19 und 84 Jahren ziehen demnächst in den Gebäudekomplex im Nordtal 1 ein. Die meisten lebten jahrelang im Battenhäuser Sonnenhof und wechseln nun vom Dorfleben in die Kurstadt. Unsere neue Wohnstätte ist ein Tor zur Gesellschaft, ein neues Zuhause für unsere Klienten. Das erklärte Geschäftsführerin Olga Fröse bei der Eröffnung. Der Umzug erfolgt auch aufgrund des Bundesteilhabegesetzes und weil viele Bewohner inzwischen Senioren sind und mehr Hilfe im Alltag benötigen. Der neue Standort bietet ideale Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe. Geschäfte, Bäcker, der öffentliche Nahverkehr sind fußläufig erreichbar. Teilhabe bedeutet, eingebunden zu sein in den Alltag der Gesellschaft. Das hat Regionalleiter Jens Mengel-Vornhagen betont. Ab 2026 wird zusätzlich eine Bushaltestelle direkt vor dem Haus eingerichtet. Die Investition von 5,3 Millionen Euro ist eines von vier aktuellen Bauprojekten der Behindertenhilfe. Geschäftsführer Philipp Schlösser verwies darauf, dass Vitos in den vergangenen Jahren bereits 14 Millionen Euro in ähnliche Einrichtungen in Herborn, Gemünden, Löhnberg und Friedberg investiert hat. Und es geht um noch mehr Baustellen und Korbach macht hier endlich ernst, und zwar mit Tiny-Häusern. Nach fast 3 Jahren Prüfung sollen kommende Woche die Stadtverordneten grünes Licht für die ersten Bauplätze geben. Insgesamt entstehen 12 Plätze für die maximal 50 Quadratmeter großen Häuschen. 2 hinter dem Kindergarten Tante Käthe in der Rosenstraße, 5 in der Möhrstraße und weitere beim Weiterbau der Holunderflosse. Die Hälfte der Plätze hat bereits feste Interessenten auf der Warteliste. Bau- und Finanzausschuss haben bereits zugestimmt, nun drängt die Verwaltung auf Tempo. Wir haben hier jetzt schon viel zu lange rumgeeiert, kritisierte auch Jörn Schumacher von den Freien Wählern. Diskussionen gab es über die Reihenfolge der Baugebiete. Während die SPD die umstrittene Möhrstraße zuletzt entwickeln wollte, setzten sich CDU und Freie Wähler mit dem Wunsch durch, sich nach den Bürgerwünschen zu richten. Anwohner der Möhrstraße hatten ständiges Kommen und Gehen befürchtet, falls die Häuser touristisch genutzt würden, was die Stadt aber ausgeschlossen hat. Die Grundstücke sind ausschließlich als fester Wohnsitz vorgesehen. Ein Investor für mehrere Häuser auf einmal gibt es trotz zweimaliger Ausschreibung nicht. Bürgermeister Stefan Kiewig will das Projekt nun schnell finalisieren und die Plätze zügig verkaufen. Die Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg, die kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 579 Kurse, 5.335 Teilnehmer, 14.624 Unterrichtsstunden, die wurden in 2024 durchgeführt. Bei der Jahresmitgliederversammlung im Philipp-Soldan-Forum in Frankenberg stellte sich auch die neue Mitarbeiterin Stefanie Eisenach vor, die seit April den Bereich Fremdsprachen betreut. Obwohl die Nachfrage im Vergleich zu 2023 etwas rückläufig war, zeigte sich VHS-Direktor Manuel Wolf zufrieden mit der Entwicklung nach der Corona-Zeit. Kleine Kurse böten sogar den Vorteil einer persönlichen Lernatmosphäre und des intensiveren Austauschs. Kreisbeigeordnete Hannelore Beerle würdigte die VHS als handlungsfähig und professionell, besonders bei der Integrationsarbeit und der barrierefreien Neugestaltung der Webseite. Ein besonderer Moment war die Verabschiedung von Birgit Hess, die über 3 Jahrzehnte als Außenstellenleiterin in Allendorf-Eder tätig war. Seit 1993 war sie das Gesicht der VHS vor Ort und ermöglichte wohnortnahe Bildungsangebote in kleineren Gemeinden. Ihre Nachfolgerin wird Miriam Werner. Am 5. September feiert die Kreisvolkshochschule übrigens ihr 50-jähriges Bestehen und das im Dreiraum Coworking in Korbach von 14 bis 18 Uhr. Edertal plant seine klimafreundliche Zukunft. Bei einem Bürgerworkshop am Dienstag entwickelten Einwohner aus allen Ortsteilen gemeinsam Ideen für das integrierte Klimaschutzkonzept der Gemeinde. Organisiert hatte das Treffen Klimaschutzmanager Philipp Witter. Besonders lebhaft diskutiert wurde das Thema Mobilität und Verkehr. Die Teilnehmer wünschten sich einen besseren öffentlichen Nahverkehr, mehr Radwege für den Alltagsverkehr und innovative Lösungen wie Carsharing, Mitfahrerbänke und flexible Bürgerbusse. Auch Verkehrsberuhigung durch Tempolimits und bessere Beschilderung für Radfahrer stießen auf großen Zuspruch. Weitere zentrale Themen waren klimafreundliches Bauen und die kommunale Wärmeplanung. Die Bürger forderten mehr Beratung zur energetischen Sanierung, bessere Informationen über Förderprogramme und eine Vorbildrolle der Gemeinde durch Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Dezentrale Nahwärmelösungen und Kooperationen mit Nachbargemeinden wurden als wichtig erachtet. Beim Thema Konsum fanden Tauschbörsen, Repair-Cafés und regionale Märkte großen Anklang. Auch Klimaanpassung, Flächenentsiedlung und Natur sowie Artenschutz bewegten die Teilnehmer. Die Workshop-Ergebnisse fließen nun in das Klimaschutzkonzept ein und werden in den kommenden Monaten weiter vertieft. Bürgermeister Frederik Westmeier und Klimaschutzmanager Witte zeigten sich sehr zufrieden. Das hessische Innenministerium, das hat eine neue Richtlinie für den Einsatz von Fahrzeugsperren bei Volksfesten erlassen. Und diese sieht nun vor, dass mobile Absperrungen nur noch bei Großveranstaltungen mit mehr als 15.000 Besuchern verpflichtend sind. Kleinere Feste mit weniger als 5.000 Personen können ohne aufwendige Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, sofern keine konkreten Gefährdungen vorliegen. Die Regelung ist eine Reaktion auf Kritik von Veranstaltern kleinerer Feste, die sich durch frühere Auflagen überfordert sahen. Die neue Richtlinie wird von Kommunen und Veranstaltern begrüßt. Landrat Jürgen van der Horst betont die Verantwortung aller Veranstalter für die Sicherheit ihrer Gäste. In Bad Arolsen setzt man die zertifizierten Sperren weiterhin bei Großveranstaltungen ein, während bei kleineren Events wie dem Almabtrieb auch Feuerwehrfahrzeuge als Absperrung genügen. Korbach wird für das anstehende Altstadt-Kulturfest schwere Stahlbarrieren einsetzen, die im Notfall für Rettungskräfte geöffnet werden können. Die Stadt plant, solche Sperren zukünftig selbst anzuschaffen. Die Richtlinie bietet mehr Flexibilität, stellt aber weiterhin hohe Anforderungen an die Sicherheitskonzepte der Veranstalter. Ja, wo wir bei Festen sind. In Waldeck wurde der neu gestaltete Marktplatz mit großer Freude und festlicher Stimmung eingeweiht. Bürgermeister Nikolaus Havel betonte in seiner Rede die Bedeutung des Projekts für das Stadtleben und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. Besonders hervorgehoben wurden die ehemaligen Bürgermeister Peter Brandenburg und Jürgen Vollbracht. Ingolf Linke, zuständig für Städtebauförderung, lobte die Bürger, die im Rahmen des Programms Lebendige Zentren ihre Häuser saniert haben und erwarb für weitere Beratungsangebote. Architektin Ute Friedrich dankte dem Bauunternehmen für ihre flexible Zusammenarbeit und das Fest wurde vom Verein Aktives Waldeck am Edersee und dem örtlichen Sportverein organisiert. Für musikalische Unterhaltung sorgten der Künstler Markus und der Edersee Shantychor. Neben kulinarischen Angeboten gab es für Kinder einen Luftballonwettbewerb und eine Stadtrallye. Der neue Marktplatz wurde damit als lebendiges Herzstück der Stadt gefeiert. Nach 22 Jahren als Schulleiterin der Grundschule Neuer Garten wurde Petra Mies in einer herzlichen Feier in den Ruhestand verabschiedet. Die Pädagogin blickt auf eine lange Karriere zurück, die für 36 Jahre mit ihrem Referendariat an der Schule begann. In ihrer Amtszeit setzte sie sich besonders für Inklusion und Integration ein, lange bevor diese Themen gesellschaftlich etabliert waren. Mies betonte, dass die Vielfalt der Schule ein Abbild der Stadt Bad Arolsen sei und gelebte Diversität den Wert einer Gesellschaft zeige. Kollegen, Weggefährten und offizielle Vertreter würdigten ihr Engagement. Schulamtsdirektor Michael Seim lobte ihre wertschätzende Pädagogik, während Claudia Knubler vom Landkreis ihre Empathie und ihr Engagement für die Kinder hervorhob. Michael Börner von der Karl-Preising-Schule erinnerte daran, dass Mies sich schon früh für Inklusion einsetzte. Mit einem Lächeln und voller Zuversicht übergab sie die Schulleitung an ihre langjährige Stellvertreterin Anne Ketschau, mit der sie nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch pädagogische Überzeugung teilt. Der Bund der Steuerzahler in Hessen, der kritisiert die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze in vielen Kommunen Waldeck-Frankenbergs. 17 von 21 Städten und Gemeinden hätten die vom Land empfohlenen aufkommensneutralen Sätze deutlich überschritten. Besonders betroffen sind Battenberg und Waldeck mit Steigerungen von über 120 Prozentpunkten. Der Steuerzahlerbund wirft den Kommunen vor, die Steuern zu stark erhöht zu haben, um die Einnahmen zu verbessern. Doch die Kritik greift zu kurz, denn viele Kommunen mussten die Hebesätze anpassen, um ihre Haushalte nicht zu gefährden. Battenbergs Bürgermeister Christian Klein erklärt, dass ein niedrigerer Satz ein Defizit von über 220.000 Euro bedeutet hätte. Das Problem liegt im kommunalen Finanzausgleich, der kleineren Gemeinden durch die Reform benachteiligt. Das Finanzministerium plant zwar Anpassungen, doch bis 2028 bleibt die Unsicherheit für die Kommunen bestehen. Die geplanten Änderungen könnten die finanziellen Nachteile nicht vollständig ausgleichen, heißt es. Bei den Korbacher Stadtjugendwettkämpfen der Jugendfeuerwehren in Elbach, da hat sich die Mannschaft aus Rehna knapp durchgesetzt. Mit 1632 Punkten lag sie nur knapp vor Goldhausen und Strothe. Der Wettkampf bestand aus einem theoretischen Teil mit Fragebögen und praktischen Übungen wie Knotenbindung und Wasserspielen. Insgesamt traten 13 Jugendfeuerwehrmannschaften an. Bürgermeister Stefan Kiewig, der selbst Mitglied der Feuerwehr Rehna ist, lobte die Leistung der Jugendlichen und gratulierte besonders den Mannschaften aus Lengefeld und Goldhausen, die sich für den Landesentscheid qualifiziert haben. Kreisjugendwart Thomas Wittenburg bezeichnete das begleitende Zeltlager als grandioses Fest und er würdigte das Engagement der Lelbacher Jugendwarte. Die Veranstaltung stand unter einem besonderen Stern, da die Lelbacher Feuerwehr ihr 90-jähriges Bestehen und die Jugendfeuerwehr ihr 50-jähriges Jubiläum feierten. Die 28. Klostertrophy hat in Immichhausen stattgefunden und die war mal wieder ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter sorgten 12 knifflige und lustige Spiele für beste Stimmung bei Teilnehmern und Besuchern. Besonders beliebt waren der hölzerne Mönchsbogen und der legendäre Surfbrettgraben. 52 Mannschaften aus ganz Deutschland traten an, darunter Gruppen aus Oldenburg, Thüringen und natürlich hier aus der Region. Für das leibliche Wohl sorgten die Brandhölzer aus Ense, während 44 Schiedsrichter und mehr als 100 Helfer den reibungslosen Ablauf sicherten. Die Siegerehrung am Abend war ein Highlight. Bei den Damen gewann der Pegelverein Mühlhausen, bei den Herren und den gemischten Teams die Jungs von der Frittenrange. Die Sieger teilten sich ein Preisgeld von 1.000 Euro. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert, bevor das Wochenende mit einer Andacht, mit Frühstücksbuffet und Frühschoppen ausklang. Die Klostertrophy bleibt also ein fester Termin im Kalender. Nächstes Jahr geht sie in die nächste Runde. In der Berghammer Martinskirche, da präsentierte Schauspieler Helmut Zierl sein autobiografisches Buch Follow the Sun, der Sommer meines Lebens. In lockerem Outfit erzählte er von seiner Zeit als 16-Jähriger, der von zu Hause weglief und als Hippie durch Europa trampte. Mit Musik aus den 1970ern untermalte er seine Erlebnisse von Freiheit, Drogen und Selbstfindung. Besonders eindrücklich schilderte er Begegnungen mit anderen Aussteigern und seine knappe Rettung vor einer Heroinspritze in Amsterdam. Zierl las nicht nur aus seinem Buch, sondern lud das Publikum ein, mit ihm eine musikalische Zeitreise zu unternehmen. Die Zuhörer waren begeistert von seinen lebendigen Schilderungen und der Atmosphäre in der Kirche. Nach der Lesung signierte er Bücher und kam mit den Gästen ins Gespräch. Viele zeigten sich tief beeindruckt von seinen offenen und ehrlichen Erzählungen über diese prägende Phase seines Lebens. Der Blick zurück ist erledigt. Schärfen wir den Blick für das Thema im Fokus. Im Laufe einer Schullaufbahn, da steht auch mal das eine oder andere Praktikum an. Und meist geht es 2 Wochen und dient dazu, dann einen ersten Einblick in den möglichen Wunschberuf zu geben. Wenn nach den 2 Wochen dann feststeht, das ist was für mich, dann kann die Schullaufbahn anders geplant werden. Und wenn nach 14 öden Tagen rauskommt, das ist aber mal gar nichts für mich, dann ist das immerhin auch eine wertvolle Erkenntnis. Ich habe mein Praktikum damals vor Äonen mal in einer Druckerei gemacht und mich hat diese ganze Technik von der Grafik über den Druck bis zur Weiterverarbeitung echt fasziniert. Ob mein heutiger Gesprächspartner fasziniert ist, das kann ich noch nicht sagen. Versteht, dass sie einer von vielen Schülerpraktikanten pro Jahr ist, die die WLZ-Redaktion kennenlernen. Ab ins Gespräch. Ich habe hier jemanden sitzen, diejenige Person, die macht seit einer Woche Praktikum bei der WLZ. Und mit ihr spreche ich jetzt über ihre Erfahrungen und ihre Erwartungen. Hallo Fabienne. Was hat dich denn überhaupt bewegt dazu, ein Praktikum bei der WLZ zu machen?
Ja, nun ist es bei uns eben in der 12. Klasse vor den Sommerferien immer Thema, dass ja die letzten 2 Wochen dieses Schuljahres ein Praktikum gemacht werden muss. Und ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, wo ich das eben machen kann. Aber es war eigentlich dann tatsächlich auch recht schnell klar, dass ich es irgendwie mit dem Bereich Medien und ja, dass die Waldeckische Landeszeitung dann hier in der Nähe ist, ist dann recht praktisch und ja, genau.
Hattest du denn vorher schon mal Kontakt zum Journalismus?
Also jetzt nicht so richtig professionell, höchstens in der Grundschule, wo wir die Abschlusszeitung gemacht haben. Und jetzt bin ich auch wieder im Zeitungskomitee für unsere Abi-Zeitung, aber so richtig sonst nicht, nee.
Und was waren deine konkreten Erwartungen vor dem Praktikum?
Also ich habe mir halt so die Fragen gestellt, wie ist es eigentlich möglich, dass wirklich jeden Morgen die Zeitung rauskommt und sie auch voll ist? Und ja, also wie funktioniert das überhaupt? Das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe und ja, wurden bisher auch beantwortet.
Ja, das hat seit 1887 immer funktioniert. An welchen konkreten Aufgaben hast du denn bisher mitgearbeitet?
Also ich habe jetzt so Anzeigen kurz geschrieben und die, ja, da so ein bisschen mitgeholfen. Und sonst habe ich heute ein bisschen, gibt es ja einmal im Monat die Reportinis, also für die Jüngeren eine Seite in der Zeitung, ja, genau. Da habe ich mitgeholfen beim Büchertipp und ja, gerade bin ich mir so ein bisschen das Rätsel am Ausdenken. Und ja, ich denke, ab nächste Woche starte ich auch so ein bisschen meine eigene Suche und zwar ja, mit der Handynutzung in der Schule gibt es ja ab morgen dann eine feste Regelung. Und ja, da habe ich vor, ein bisschen auch Interviews bei mir an der Schule zu führen mit den Lehrern und mit den Schülern, wie das so umgesetzt wird und wie es so ankommt. Ja.
Spannendes Thema, ja. Es geht darum, dass die Handynutzung eingeschränkt wird. Mehr dazu also demnächst in der WLZ in einem kleinen Report von Fabienne. Welche Aufgaben hast du denn bis jetzt mit besonderem Spaß gemacht?
Also ich denke, am meisten Spaß wird mir schon machen, dann so selber meinen Artikel so zu recherchieren und dann auch so selber die Leute zu befragen. Aber bis jetzt hat mir am besten gefallen, tatsächlich den Büchertipp so zu schreiben oder aber auch die Anzeigen einfach mal zusammenzufassen und dann zu sehen eben, wie es dann in dieses Zeitungsprogramm kommt und ja, wie es dann am Ende in der Zeitung aussieht.
Nun hast du gesagt, es sei besonders interessant zu sehen, wie die Zeitung wirklich voll wird. Was hat dich denn dabei am meisten überrascht?
Ja, also oftmals auch, wie spontan dann eben die Dinge reinkommen. Also dann ist eigentlich für morgen auf dem Aufmacher was anderes vorgesehen, aber da kommt was spontan rein und dann wird die Seite eben mal ganz schnell umgeändert. Aber ja, was mich eigentlich auch am meisten überrascht hat, ist, wie schnell quasi ich auch irgendwas machen durfte, was dann vielleicht auch am Ende in die Zeitung kommt, eben wie der Bericht über die Handynutzung oder dass so eine Anzeige, die ich jetzt eben kurz zusammengeschrieben habe, es tatsächlich vielleicht wirklich in die Zeitung schafft.
Nimm uns doch mal mit so bitte. Wie läuft so ein Tag, so ein typischer Tag als Schülerpraktikantin ab?
Ja, also ich bin meistens so kurz vor 9 hier und dann geht es um 9 Uhr los mit der Besprechung. ja, die dauert meistens so 15, 20 Minuten und ja, dann begibt sich so jeder an seine Tätigkeiten, die Berichte werden geschrieben, ich schreibe die Anzeigen zusammen oder suche mir irgendwas anderes. Ja, und dann läuft das so. Ich bin auch schon bei einem Termin mitgefahren. Das ist ja dann auch hier oft Alltag. Und dann gibt's abends die Blattschau, wo dann nochmal geschaut wird, was man nochmal so verändern könnte. Und dann werden nochmal die Feinheiten gemacht.
Gab's denn irgendwas, was vollkommen neu war für dich?
Also eigentlich alles. Also ich kannte ja nicht so richtig. Das Einzige, was ich ja kannte, war die Zeitung, die morgens auf dem Tisch liegt. Oder eben, wenn man bei bei Festen oder so euch sieht. Aber ja, es war einfach alles neu und spannend zu sehen, wie dann auch alle so, ja, sich gegenseitig auch mal helfen, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie oder die Sachen aufgeteilt werden, dass jeder Redakteur seinen eigenen Bereich hat, wo er so in der Regel immer hinfährt. Ja, es war jetzt bisher alles spannend zu sehen und zu erleben.
Kannst du denn schon sagen, ob das so eine Richtung ist, in die du später auch mal generell gehen würdest?
Sicherlich. Also ich bin ja sowieso mich am Informieren, was ich machen könnte in einem Jahr, wenn ich dann Abi gemacht habe. Und also auf jeden Fall, es ist eine spannende Sache und vielleicht irgendein Studiengang in die Richtung. Es gibt ja auch oft, dass man das mit Sachen verbinden kann. Und ja, also ganz ausgeschlossen ist es definitiv nicht.
Wie siehst denn du so als junge Generation die Rolle der Lokalzeitung? Also welche Rolle spielt sie und was sollte unbedingt passieren?
Ja, also dass ich jetzt die Zeitung Blatt Papier vor mir liegen habe jeden Morgen, das ist natürlich nicht der Fall. Die sehe ich höchstens dann bei meinem Vater liegen. Ich würde schon sagen, dass es natürlich bei der jüngeren Generation schwierig ist und es immer weniger ankommt. Und da denke ich halt, es ist wichtig, dass auch eine Zeitung versucht, immer digitaler zu werden, weil wir werden auch immer mehr digital. Und dann eben durch die Online-Seite, wie ihr habt, oder eben durch so einen Podcast, kann, glaube ich, so auch so eine Lokalzeitung es schaffen, der jüngeren Generation mitzugehen.
Gibt's denn so ein Thema für dich, bei dem du jetzt sagst, oder auch deine Mitschüler sagen würden, das muss mehr stattfinden, also jetzt abseits des Handyverbots?
Ich habe mir auch gedacht, vielleicht kann man auch, also es gibt ja die Seite für die Kinder einmal im Monat, aber vielleicht auch so für uns älteren Schüler, vielleicht so, dass man Studiengänge vorstellt, wo man sich dann informieren kann oder sowas in der Art. Eben unser Leben besteht ja quasi dann aus Schule und solchen Sachen. Dass es vielleicht sowas gibt, womit mehr auf uns eingegangen wird. Ja.
Fabian, vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Ich wünsche dir ganz viele neue, super Erkenntnisse und noch viel Spaß beim Arbeiten hier in der Lokalredaktion. Ciao. Ja, wir schauen mal in den Redaktionskalender. Welche Termine stehen bei uns diese Woche an? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in der letzten Schulwoche, da muss jeder nochmal zusammenkommen. Ordentlich vollgepackt ist diese Woche, auch abseits des Politischen. Heute werden die neuen Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht und wir berichten darüber. Wir berichten zudem darüber, welche Entwicklungen es bei Conti gibt. Da gab es ein Gespräch am Montag. Dazu mehr in der nächsten Folge in der kommenden Woche. Außerdem die Straße in Immichhausen-Oberense, die wird saniert und wir hören bei der Pressekonferenz dazu mal sehr genau hin. Am Amtsgericht Korbach geht es um eine Attacke mit einem Cuttermesser im November 2024. Vorwurf: versuchte gefährliche Körperverletzung. In Willingen, Vöhl, Diemelsee und Korbach gibt es Sitzungen der Parlamente und zudem tagt der Kreistag. Könnte angesichts von 20 Tagesordnungspunkten etwas länger dauern. Außerdem im Angebot Freisprechungen und Zeugnisübergaben im gesamten Waldecker Land. Der Blick dann gen Wochenende, der zeigt, nochmal ordentlich Abfeiern ist angesagt. In Korbach geht das AKF von der Bühne von Donnerstag bis Sonntag und der TSV feiert in diesem Rahmen 175-jähriges Bestehen. Die Freilichtbühne zeigt ihre diesjährigen Stücke. Und es wird eine neue Goldmarie geben. Und ich kann schon mal so viel sagen, die neue wird in der kommenden Folge des Podcasts eine Rolle spielen. Außerdem im Angebot Schützenfeste in Heringhausen und Neukirchen sowie der Wandertag in Lichtenfels. Viel Spaß und schönes Wochenende. Wir kommen zum Hörerfeedback und das ist ein etwas indirektes, aber dann doch direktes, geht nicht um den Inhalt, sondern es geht um die liebe Technik. Und während die Abrufe nämlich über die bekannten Kanäle inzwischen funktionieren scheinen, macht just unsere eigene Seite etwas schlapp, wlz-online.de. Wer zum Podcast möchte und wlz-online.de/podcast/ eingibt, der landet nämlich auf einem digitalen 404-Fehler. Wer aber wlz-online.de/podcast eingibt, also ohne Slash hinten, dann klappt's. Der kommt an. Also, danke für den Hinweis. Wir bleiben da dran. wlz-online.de/podcast. Dann findet ihr den Weg auf die Seite. Ich lasse dich nicht raus aus diesem Podcast ohne eine gute Nachricht. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der hat nämlich eine 4-wöchige Online-Umfrage gestartet, um herauszufinden, welche Informationen sich die Bürger von der Kreisverwaltung wünschen und über welche Kanäle sie diese erhalten möchten. Die anonyme und freiwillige Umfrage, die soll nur etwa 10 Minuten dauern, ist unter landkreis-waldeck-frankenberg.de/Umfrage erreichbar. Link in den Shownotes. Neben Fragen zur Mediennutzung und gewünschten Themenfeldern geht es auch um innovative Beteiligungsformate wie Online-Sprechstunden, Bürgerhaushalte oder digitale Plattformen zu mitgestalten. Tanja Reitmeier vom Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit hat die Umfrage im Rahmen ihres Public Relations Studiums an der International University Internationale Hochschule initiiert. Die Ergebnisse sollen sowohl in ihre Bachelor-Thesis einfließen, als auch Grundlage für die Weiterentwicklung der gesamten Kommunikationsstrategie des Landkreises dienen. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bevölkerung zu verbessern und die Informationsvermittlung sowie Bürgerbeteiligung zukunftsorientiert und bedürfnisgerechter zu gestalten. Der Landkreis hofft auf eine rege Beteiligung aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, um ein repräsentatives Bild zu erhalten, und die Teilnahme ist bis zum 16. Juli möglich. landkreis-waldeck-frankenberg.de/Umfrage. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht, wenn Sie immerhin mal hinhören, und Leute, nutzt das doch einfach. Wenn es nicht mehr 10 Minuten dauert, sagt eure Meinung ganz ehrlich und offen. Es ist anonym, es kostet nichts, nur ein bisschen Zeit, aber da können wertvolle Erkenntnisse bei rumkommen. Also nutzt die Chance bitte. Und das war's mit dieser Folge. Gebt mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Ohne Slash hinten bitte. Okay, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.